Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 8. März 2023. Heute ist Weltfrauentag. Wow, ich habe schon ein paar E-Mails bekommen, wo man mir gratuliert zum Weltfrauentag. Bitte lasst es. Ihr braucht mir da nicht weiter zu gratulieren. Wir kommen gleich mal zu den Hintergründen des Weltfrauentags. Aber es gab auch vor dieser Information, ehrlich gesagt, bei mir noch niemals den Wunsch, diesen Tag jetzt besonders feiern zu müssen. Guten Morgen, lieber Andreas. Du bist ein Mann. Gibt es eigentlich auch einen Männer-Welttag, Weltmännertag?
Ich weiß es gar nicht, aber dass du da jetzt keinen besonderen Unterschied erkennst an den sonstigen, gegenüber den sonstigen Tagen, weil für dich ist ja von mir aus gesehen jeden Tag Weltfrauentag, so wie du hier gehegt und gepflegt wirst. Also da sind wir ja ziemlich klar. Also, wir kommen kurz zum Wetter. Wir haben heute eine ganz klare Luft und interessant ist, diese Wetteransagen, die sind ja immer nur sehr kurz und dann kann es sein, dass sich das plötzlich alles wieder ändert. Man muss das hier anders sehen, als es zum Beispiel in Deutschland ist. Letztes Mal habe ich von diesig gesprochen und von Schnee und von Nebel und danach war es plötzlich sonnig und ganz toll. Heute ist es zum Beispiel ganz klar, aber noch bedeckt, aber es wird auch wieder sonnig werden. Wir haben 4 Grad plus, man mag es kaum glauben, also das Tauwetter setzt langsam ein und es wird sich bei 0 Grad jetzt in den nächsten Tagen einpendeln und der See changiert.
Und zwar silbrig. Ja. Und für alle, die sich schon Sorgen gemacht haben, die Hühner legen auch wieder Eier und wir sind alle glücklich. Also Andreas, es gibt einen Weltmännertag, allerdings ist der ein bisschen halbherziger als das, was man hier groß jetzt überall in den Hofberichterstattungsmedien als Weltfrauentag feiert. Der Weltmännertag ist ein Aktionstag zur Männergesundheit, der seit dem Jahr 2000 jährlich am 3. November stattfindet. Ich kann mich nicht erinnern, dass da ein großes Bohai gemacht wurde. Und der soll laut Aussage von Michail Gorbatschow als Schirmherr das Bewusstsein der Männer im gesundheitlichen Bereich erweitern. Denn die Lebenserwartung der Männer liegt im Durchschnitt 7 Jahre unter jener der Frauen. Und jetzt, also ich meine, du kannst dich nicht beklagen, was die Gesundheit angeht, nee. Gesunde Ernährung, Kräuter, frisches Gemüse und so. Aber wenn Männer durchschnittlich 7 Jahre weniger leben als Frauen, wäre es denn nicht längst angebracht, etwas mehr zu tun für Geschlechtergerechtigkeit?
Ja, das wäre wohl so, aber Männer sind wahrscheinlich die Leistungsträger und aus diesem Grunde nutzen sie auch eher ab, um hier nochmal einen alten Macho-Spruch aus der alten Zeit loszuwerden. Nein, also ich denke mal auch, ich bin da ja nun wirklich sehr entspannt und sehr glücklich hier, denn meine Ernährung ist tatsächlich vorgegeben und die ist immer gesund. Aber ganz ehrlich jetzt, wir haben eigentlich beide, und das kann jeder haben, Männer- und Frauentag jeden Tag, das ganze Jahr, 365 Tage lang, wenn man mit Respekt miteinander umgeht. Und dann ist es eigentlich alles wunderbar. Und insofern ist das für uns nichts Besonderes. Da brauchen wir uns von irgendeiner Regierung oder von irgendeiner Behörde keinen Tag aufoktroyieren lassen.
Naja, wenn man gesunde Ernährung versucht durchzuziehen, aber dann immer irgendwo die angebrochenen Colorado-Mischungstüten findet, dann wird es schwer.
Ich habe dir auch heimlich gar nicht erzählt, was ich mir da noch für Kekse geholt hatte gestern beim Tim Hortons mit einem großen Cappuccino. Und das ist wirklich nicht gesund gewesen. Aber jetzt ist es sogar hier offiziell am Mikro raus.
Mann, und das habe ich wirklich nicht gewusst. Und ich versuche hier im Moment eine kleine getreidelose Diät mit meinem lieben Andreas durchzuführen. Und dann haut er sich da die, was waren das, wenigstens Haferkeks?
Nein, ein Vitaminmuffin.
Ja, genau. Uiuiuiui. Was man hier so alles erfährt. Ich bin entsetzt. Also, der Weltfrauentag. Das ist der Internationale Frauentag, der von, und das könnt ihr so bei Wikipedia nachlesen, von den Sozialisten und Kommunisten ins Leben gerufen wurde. Ja, und von der UN, also den Vereinten Nationen, also weltumfassend wiederbelebt wurde. Und ja, kein Wunder, die Ziele des Sozialismus, die stimmen ja auch weitestgehend mit denen der UN überein, nämlich Abschaffung des Privateigentums, der Familie, der Geschlechter, der Religionen und so weiter. Ja, was heißt es da genau zum Internationalen Frauentag? Das sind Namen eines Welttags, jährlich am 8. März, entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von ArbeiterInnen. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt und 1921 wurde sein Datum durch einen Beschluss der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau endgültig auf den 8. März gelegt. Also wenn die Russen das gemacht haben, Andreas, dann kann man doch heute im Westen nicht so emphatisch diesen Frauentag feiern.
Naja gut, Karl der Große ist auch im Dritten Reich erst bekannt geworden und heute gibt es noch die Karlsmedaille und was auch immer und den Karlspreis, was ja eigentlich auch eine Ehrung ist, die ihre wirkliche Würde ja erst im Dritten Reich aufgebaut bekommen hat. Und so ist das interessanterweise auch immer wieder, dass man dann keine Rücksicht nimmt, wenn man den Menschen irgendetwas aufdiktieren kann, woran sie sich halten. Das sind ja so alle die kleinen Muster, die man den Menschen gibt, selbst in den einfachsten Dingen, anstatt zu sagen, jeder soll seinen Partner, seine Kinder, seine Umwelt, die Tiere, die er hat und voller Demut in der Natur stehen und dementsprechend alles mit Respekt behandeln. Dann ist das Problem gelöst, dann braucht man diesen ganzen Blödsinn nicht mehr.
Also ich möchte vielleicht mal ein Wort zu den Frauen, zu den vergangenen Jahrhunderten sagen. Da haben wir wahrscheinlich selber ordentlich mitgemischt in früheren Inkarnierungen, wer weiß das schon. Aber die Unterdrückung der Frau, die geht natürlich in auch bestimmten Ländern heutzutage sehr, sehr weit. Und auch vor über 100 Jahren war es ja nicht selbstverständlich, dass eine Frau wählen durfte oder späterhin dann Auto fahren durfte. Dafür ist es natürlich richtig und wichtig, dass man da mal aufgewacht ist und das Ganze auf eine ordentliche, gleiche Stufe gestellt hat. Aber wenn man heute den Frauen einreden will, dass sie Karriere machen sollen und deswegen ihre kleinen Kinder in die Krippe mit vielleicht nicht mal einem Jahr in fremde Hände abgeben sollen, in völlig überlastete, in Wirklichkeit man aber nur die Frauen Geld verdienen lassen will, damit sie ihre eigenen Sozialversicherungs- und Steuerbeiträge bezahlen und weil der Mann durch diese ungerechte Steuerregelung schon lange nicht mehr genügend Geld am Monatsende rausbekommt, um seine Familie zu ernähren, da würde ich mir an einem Weltfrauentag doch auch mal eine konstruktive Diskussion hierüber führen lassen wollen sehen.
Ja, und ich hatte gestern einen Film gesehen, Der letzte Bulle heißt das. Und das ist ganz witzig. Und das ist aus den 80er Jahren, einer, der im Koma gelegen hat und der im Prinzip die Muster der 80er Jahre in der heutigen Zeit noch lebt. Und da ging es auch um das Thema, dass einer sagte, die Frauen dürfen jetzt auch Auto fahren auf der Straße. Und daraufhin sagte er dann ganz lustig, ja, da haben wir nicht aufgepasst. Jetzt kriegen wir sie von der Straße nicht mehr runter. Wer das heute bringen würde im Prinzip. Und das ist auch die Problematik. Wir dürfen heute nicht einmal mehr Scherze machen. Also wenn ich das sehe, ich möchte noch mal ganz kurz auf Herrn Grönemeyer eingehen, der auch aus meiner Sicht da dann noch mal entsprechend eingebrochen ist, weil diese ist es ja schon fast eine Sache von Rassismus, wenn beispielsweise die Bundesaußenministerin Baerbock eine feministische Außenpolitik machen will. Das heißt also, die Männer explizit ausschließt. Das ist ja eine ganz klare Ausrichtung, die andere ausschließt. Das heißt, eine Anti-Männer- oder eine Männer nicht berücksichtigende Politik. Das heißt, 50% der Bevölkerung, denen gegenüber fühlt sie sich schon einmal nicht verpflichtet. Man muss sich das mal vor Augen führen, wie absurd und vor allem wie stumpf und dumm das ist. Und ich finde es interessant, das berühmte Stück von Herrn Grönemeyer Männer, das hat er jetzt umgeschrieben nochmal, das heißt jetzt Frauen. Also Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind. Und Frauen kaufen gern, kommt dann auch, und Frauen kriegen zu wenig Lohn. Also man kann es, ich hatte Grönemeyer früher mal gemocht, aber das hat sich dann auch alles geändert.
Du hast hier gerade in einen Bild-Zeitungsartikel hineingelesen, einen aktuellen. Das wird da berichtet, dass Herr Grönemeyer, der ja auch ein ordentlicher Befürworter der Covid-Spritzen gewesen ist und die Menschen wirklich beschimpft hat, die das nicht wollten, also wie er doch immer so auf die öffentlichen Züge aufspringt, um, ja, ich weiß gar nicht, macht er überhaupt Konzerte noch? Kann man heutzutage als Künstler noch Großkonzerte veranstalten? Ich sehe immer nur, dass die großen Künstler alles absagen, weil sie krank geworden sind, wie zum Beispiel Justin Bieber, der gerade seine Welttournee absagen musste, zum vermehrten Male übrigens, weil er schwere Komplikationen durch Gesichtsgürtelrose und Ähnliches hat. Er war derjenige, der aufs sogenannte Impfen gedrängt hat. Natürlich hat das alles nichts mit nichts zu tun, möchte ich an der Stelle auch bemerken. Oder auch David Hasselhoff hat seine Tour abgesagt. Man sieht gar nicht mehr viele Touren. Andreas sind fast alle krank und die Bühnenarbeiter sind krank und die Kameraleute sind krank. Aber Herr Grönemeyer, der findet doch immer einen Weg, um wieder auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, das ist für mich eigentlich wirklich ein bisschen tragisch, weil das waren ja mal unsere coolen Jungs, die sich getraut haben, Rückgrat zu zeigen. Zumindest hatte man das Gefühl, ich denke an Bab, an Niedecken, wie er gesprochen hat und so weiter. Wow, habe ich gedacht, sind die cool. Und plötzlich, da dampfen sie so mehr oder weniger ein zu Systemlingen, die einfach nur mitspielen, die mehr oder weniger einfach sich nicht mehr trauen. Und das ist so schade eigentlich, dass diese coolen Leute plötzlich so Systemspießer geworden sind. Unfassbar eigentlich. Hätte ich nie geglaubt. Aber man lernt ja auch jeden Tag dazu.
Systemspießer, schönes Wort. Merke ich mir. Hat gerade hier ein Kriegsenkel von sich gegeben. Ja, ihr Lieben, wir steuern übrigens auf unseren Kongress zu, der Andreas und ich. Es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, wir werden am Freitag keinen Stabil durch den Wandel Podcast haben, weil wir im Kongress sind. Eventuell, wenn wir es schaffen, aber es ist ziemlich viel, was wir um die Ohren haben, eventuell schaffen wir morgen eine Übersicht, aber das kann einfach nicht versprochen werden. Ihr könnt euch noch anmelden bis Freitag Mitternacht, also von Donnerstag auf Freitag. Freitag früh beginnt unser erster Tag des Kongresses und dann ist das Anmelden eine etwas komplizierte Sache, beziehungsweise geht es eigentlich dann gar nicht mehr. Das heißt, jetzt noch anmelden, seid dabei. Es wird ein wunderschöner Kongress. Wir sind jetzt gerade auch so dabei, die letzten Dinge zu ordnen und unser System steht. Und ich freue mich riesig.
Ja, und unser Team natürlich, auch unser Beratungsteam steht natürlich auch zur Verfügung, dass wenn jemand Schwierigkeiten hat, weil er mit Computer nicht so vertraut ist und auch Schwierigkeiten hat, oh, wie mache ich denn das, da muss ein Passwort eingegeben werden und so weiter. Ich bin ja auch einer von diesen Aspiranten, dass man dann eben halt nachfragt nochmal. Und deshalb ist es wirklich gut, dass man nicht so auf den letzten Drücker der letzten Sekunden mehr oder weniger sich anmeldet, denn dann werden die Leitungen natürlich verstopft sein. Die Erfahrung haben wir auch beim letzten Kongress gemacht und ich glaube, es wird ein großartiger Tag. Ich glaube, großartige Tage. Es wird ein großartiger Kongress und wir sind sehr aufgeregt alle und alle sind wirklich bis in die Haarspitzen voller Motivation und freuen sich jetzt darauf, diese drei wunderbaren Tage mit euch gemeinsam verleben zu dürfen.
Ja, das ist, wenn man ist so schnell spricht und sich immer überschlägt.
Das zeigt meine Aufregung, wie ich
mich. Ja, genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Was kommt übermorgen am Freitag um 10 Uhr geht's los mit meinem Eröffnungsvortrag. Dann kommt Christopher Vasey, dann ein langes Interview, das ich führen kann mit Dr. Ingfried Hobert. Da geht es auch unter anderem um die Silent Inflammation, schleichende Entzündungen, wo er extrem gute Empfehlungen hat, die ich hier auch durchführe und tatsächlich sagen kann, das Ganze wird besser, wenn ihr selber Verspannungen habt oder mal so Schmerzen in den Muskeln. Da kann man Abhilfe schaffen, zum Beispiel mit viel Kurkuma. Miriam Muhm ist am ersten Tag dabei, die Krake von Davos hat sie geschrieben, also über das WEF. Dann der Kollege Gerhard Wisniewski, früher beim WDR war er, heute ist er freier Bestseller-Autor mit diesem Jahresbuch Vertuscht, Verheimlicht, Vergessen. Und der liebe Wickard Strelo, der Hildegard von Bingen-Experte, der wird auch am ersten Tag von mir interviewt. Und da ist auch gute Laune wieder vorprogrammiert, weil so heiter wie dieser weit über 80-jährige Wissenschaftler ist mit seiner Frau, die immer dabei ist, hat man eigentlich selten nur noch, dass Menschen trotz und angesichts dieser schwierigen Weltlage so fröhlich sind. So, jetzt kommen wir zu den Themen. Nämlich, es geht jetzt durch alle Blätter, die ARD hat, glaube ich, noch nicht viel darüber geschrieben oder berichtet. Es gibt einen Skandal, einen neuen, einen richtigen fetten Skandal, denn die Bundesregierung, und das ist rausgekommen, weil die AfD eine Anfrage gestartet hat, die Bundesregierung, die heuert oft Journalisten an, die da entweder Veranstaltungen moderieren oder Weiterbildungsseminare und sowas. Und die verschiedenen Ministerien in Berlin bezahlen dafür Journalisten. Und diese Journalisten, das sind jetzt nicht welche, die extra dafür arbeiten, sondern es sind die Journalisten, die wir alle kennen, von ARD und ZDF und vom Tagesspiegel, von der Zeit, vom Spiegel und so weiter. Und man kann hier wirklich fragen nach einer zu großen Nähe von Politik und Medien, was man ja bei den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht gerne hören wird. Also es heißt hier, dass es rund 120 Profiteure unter den Journalisten gibt, die, und zwar von ARD, ZDF, WDR, RBB und so weiter, die insgesamt 1,5 Millionen Euro mindestens aus Berlin bekommen haben. Und da heißt es, also diese 1,5 Millionen Euro, das sind Aufträge gewesen, die erteilt wurden aus Berlin. Mit rund 875.000 Euro floss zwischen Ende 2017 und 2022 der Großteil an die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen. An die der privaten Medien gingen rund 597.000 Euro. Und das war die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion. Und ja, da kommt jetzt raus, Andreas, viele der festangestellten oder festbeschäftigten Journalisten arbeiten für die Bundesregierung.
Das ist eigentlich nicht mal ein neuer Skandal, sondern der Skandal nimmt immer neue Formen und Facetten an. Man muss ganz ehrlich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich am Ende moralisch, ethisch einfach völlig aufgeflogen. Und ich denke an Udo Ulfkotte, der nun nicht mehr unter uns weilt, schon seit einigen Jahren, der dieses großartige Werk geschrieben hatte, gekaufte Journalisten, ist böse abgestraft worden, hat sehr deutlich auch die Details und die Beweise geliefert, wo das drin stand. Und wenn wir uns vorstellen, dass öffentlich-rechtlich Bedienstete, das ist quasi eine Art Beamtenstatus, die von einer Art Steuergeldern finanziert werden, denn die Zwangsgebühren sind eine Zwangsgebühr. Und die Zwangsgebühr ist ja dafür da, dass eine objektive Berichterstattung zu erwarten sein sollte. Und die ist definitiv nicht vorhanden. Das Lied Ich sing, dessen Brot ich esse. Und wenn wir das Ganze natürlich vergleichen mit der gesamten Medienlage, wir haben ja heute noch einige Dinge hier vor uns bei den Themen, wie ich gesehen habe, da werden wir sehen, es ist alles andere, aber nicht objektiv. Und sie schießen sich gerade selbst ins eigene Knie. Und wenn dann solche bekannten Namen wie beispielsweise ARD-Journalisten, die wir aus der Tagesschau kennen, dabei sind, dann wird es schon interessant.
Ja, wir kommen gleich zu den Namen, zu einigen Namen, denn der Pleiteticker, der ja mit Ex-Bildchef Julian Reichelt zusammenarbeitet, die haben schon direkt heute eine Geheimliste enttarnt. Und mit der Überschrift, diese Journalisten von ARD und ZDF lassen sich von der Regierung bezahlen. Und das Foto zeigt Judith Rakers von der Tagesschau und Frau Zervakis, Linda heißt sie, glaube ich, mit Vornamen, genau, die lange Tagesschausprecherin war und jetzt bei ProSieben arbeitet und neulich aufgeflogen ist, weil sie Herrn Scholz als Bundeskanzler Fragen gestellt hat bei einer Veranstaltung und offiziell wurde dann gefragt, was hat sie denn dafür bekommen und passiert das öfter. So ist das offenbar auch losgetreten worden, das Ganze. Also Frau Zervakis scheint da auch ganz vorne mitzuarbeiten. Also Pleiteticker schreibt, nach unseren Recherchen verbirgt sich auch eine der bekanntesten Tagesschau-Moderatorinnen des Landes hinter einer der Tarnbezeichnungen. Also diese Journalisten werden nicht mit Namen genannt in dieser Antwort der Bundesregierung, sondern sie haben Nummern. Und ja, also die Namen werden verheimlicht. Und hier wird also Judith Rakers genannt, die im März 2019 eine Veranstaltung im Arbeitsministerium moderiert hatte mit Hubertus Heil, dann im Dezember 2020 eine Veranstaltung für das Wirtschaftsministerium, dann steht hier auch ein Preis, nämlich im Durchschnitt hat so eine Moderation 4.260 Euro gebracht. Das Wirtschaftsministerium zahlte 5.962. Also es geht im Schnitt um rund 10.000 Euro Honorarzahlung von Frau Judith Rakers. Die wollte sich gegenüber dem Pleiteticker nicht äußern. Übrigens niemand, auch die Bundesregierung nicht, auch die Ministerien nicht, auch die Journalisten. Frau Zervakis hat wohl die Journalisten Nummer 97 und die hat also allein im Jahr 2022 mehr als 12.000 Euro vom Kanzleramt und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration für Moderationsjobs bekommen. Etwa auch bei der Veranstaltung Deutschland, Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt.
Also interessant ist hierbei, das Ganze so anzugehen, mal kriminalistisch. In dem Moment, wenn hier nicht mit Namen, Zahlen und Daten gearbeitet wird, sondern versucht wird, über Nummern eine Verschleierungstaktik zu vollziehen. Es ist ein ganz klassisches Symptom für eine korrupte Finanzierung von Schmiergeldern. Das sind Schmiergelder, die korrupterweise zustande kommen bei solchen Organisationen, weil die Zahlen, Daten nicht genannt werden. Das ist ganz deutlich. Ich will nicht so weit gehen, wie ich das gestern gelesen hatte, von Medienprostitution zu sprechen. Denn das finde ich dann schon wieder ein bisschen zu abwertend. Aber unterm Strich gesehen geht es in Richtung Korruption. Und wenn Nachrichtensprecher beispielsweise alleine nur mit dem Makel der Korruption unter Verdacht stehen, emotional, es findet ja offensichtlich kein Prozess statt, es wird ja offensichtlich einfach weggebügelt, wie immer, der Staat wird nichts machen, weil der ist in diesem Fall ja der Täter und macht mehr oder weniger eine Art Komplizenschaft mit den Medien. Das steht ja alles bei den Gedanken dahinter, wenn man das als aufgeräumter Kopf einfach nur hört. Und es wäre dringend an der Zeit, jetzt tatsächlich absolut transparent die Hose runterzulassen und die Wahrheit auszusprechen.
Ich denke an dieses Video, also das ist eine ARD-Sendung gewesen vom NDR, produziert letzte Woche, Zapp, ich glaube, es war nur NDR und nicht ARD, aber egal, wo ja unser Freund Kai Gnifke, mein ehemaliger Tagesschau-Chef, mehr oder weniger ungewollt immer wieder gegrillt wurde. Ungewollt deswegen, weil, ich meine, er gehört ja nun zu dem Laden, aber er hat sich derartig in Rage geredet. Also es scheinen die Nerven extrem blank zu liegen. Und da ist auch dabei gewesen Julia Jäkel. Die war ja Managerin bei Gruner und Jahr. Bis vor kurzem, der Laden wird jetzt gerade aufgelöst, weil er mehr oder weniger Richtung Pleite geht. Das ist übrigens die Ehefrau von Uli Wickert. Und dabei fällt mir wieder ein, dass Uli Wickert ja damals mit Sabine Christiansen, Andreas, da hatte ich mich in meinem blonden Nichtwissen schon gewundert. Er hatte mit Sabine Christiansen riesengroße Trailer gemacht für die Bundesregierung, auch für die EU, schon über den Euro. Wie wichtig es ist, dass die D-Mark abgeschafft wird und der Euro eingeführt wird. Und ich meine, das ist ja mehr oder weniger nicht eine versteckte, sondern eine ganz offene Politikwerbung gewesen.
Naja, und diese ganzen charakterlich geeigneten Personen mit ihren entsprechenden Ausrichtungen, die finden sich natürlich nach der Anziehung der Gleichart auch wieder zusammen. Das bezieht sich nicht nur auf die Lichtebene, sondern auch auf die dunkelsten Ebenen. Das bezieht sich auf alle Gruppierungen, die sich dann zusammenfinden. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich dann natürlich schon erschreckend, wie hier in einer Art und Weise mehr oder weniger auffliegt. Das müsste auch für die meisten Menschen jetzt ein Schock sein, dass hier mehr oder weniger alles so unter einer Decke steckt mit Komplizenschaft, Korruption, Gelder fließen, Schmiergelder fließen hin und her und der Bürger soll einfach nur arbeiten. Wenn man dann sieht, dass der größte Teil der Gebühren, zum Beispiel für die Rundfunksender, für die Altersversorgung und für die entsprechenden großen, wie heißen die Obersten nochmal, bei den Intendanten drauf geht. Und man dann sagt auch nach dem Motto, wir müssen jetzt sparen. Und dann sieht man plötzlich, wie die Gehälter dieser Leute nochmal um zigtausend erhöht werden. Und das, nachdem jetzt diese Krise schon läuft, das heißt, das Spiel läuft ja einfach so weiter. Kinder, das ist wirklich mehr oder weniger jetzt der Stoß ins eigene Knie und wenn nicht sogar der Todesstoß, wenn sie so weitermachen. Offenbar sind sie auch noch sauer darüber und echauffieren sich darüber, dass man darüber spricht. Daran sieht man, wie sich Parallelwelten geschaffen haben, die diese Art der Schmierung und das Leben auf anderer Kosten, so ein Art Schmarotzersystem, was dahinter steht, das muss man mal so offen sagen, dass das alles irgendwann als normal empfunden wird.
Also du kannst sicher sein, dass hinter den Kulissen die Maschinen heiß laufen und die Köpfe dampfen. Das kann ich so aus eigener Erfahrung berichten, wenn irgendwelche öffentlichen Diskussionen stattgefunden hatten, damals noch zu meiner Zeit bei der Tagesschau, wenn es darum ging, oh, was haben die Tagesschau-Moderatoren an Nebenverdiensten und so weiter, wenn es um öffentliche Stellungnahmen geht und ging, dann, da ist aber einiges los. Also das heißt, das rappelt jetzt dort im Gebälk, davon können wir ausgehen. Und es wird auch spannend, denn hier der Pleiteticker hat eben auch bei Linda Zerwakis Honorare ausgemacht, als sie noch auf dem Tagesschaustuhl Nachrichten vorgelesen hat. Und ich meine, die Tagesschausprecher, weiß ich eben auch aus Erfahrung, die standen immer im Fokus wegen ihrer Nebentätigkeiten. Und jede Nebentätigkeit übrigens musste angemeldet werden. Das heißt, wenn irgendeine Sparkasse mich angeheuert hatte und gefragt hatte, ob ich da ein Jahresjubiläum vielleicht moderieren würde, dann musste ich mit diesem Schreiben in die Chefredaktion oder ich musste es hinschicken und die mussten das absegnen. Jetzt frage ich mich, Andreas, wenn eine Tagesschausprecherin in einem Bundesministerium oder gar im Kanzleramt eine Veranstaltung moderiert, dann muss sie ja im Prinzip auch in die Chefredaktion und sich das absegnen lassen. Warum segnen denn dann die Chefredaktionen sowas ab, wenn doch immer schon diese Diskussion virulent wurde, nämlich eine zu große Nähe zwischen Politik und Medien?
Also ich finde diese Nebentätigkeiten auch mit der Kreissparkasse schon fragwürdig, muss ich auch ganz offen sagen, weil das ja auch Systemspieler sind, die ja unmittelbar wiederum auf die Politik einwirken. Gerade Kapitalsammelbecken wie Großkonzerne. Aber hier geht es noch um eine andere Situation. Man bezeichnet die Medien ja auch gern als vierte Gewalt, die nämlich den Finger in die Wunde der Regierung legen sollen. Das heißt also eigentlich oppositionelle Arbeiten machen sollte. Und wenn man sich ansieht, beispielsweise die Bundespressekonferenzen, auch noch unter Frau Merkel beispielsweise, und man hat sich dann angesehen, wie dann Herr Seibert beispielsweise dann immer wieder mehr oder weniger gegen die Presse geäußert hat und nur die Politik vertreten hat und dass diejenigen, die sich kritisch geäußert hatten, ich denke an Reitschuster, dann eliminiert wurden. Das heißt also, man hat da auch wieder im eigenen Sumpf sich gedreht und seriöse Menschen, seriöse Redakteure, Journalisten, wie ein Herr Reitschuster zum Beispiel, die werden dann einfach schlichtweg weggemobbt. Und das eben halt mit miesen Mitteln. Man will unter sich bleiben und nicht auffliegen. Offenbar lebt es sich zu gut.
Ja, aber das geht jetzt hier zu weit, was da veröffentlicht wird. Und es könnte wirklich, wie du sagst, der Schuss ins Knie sein. Die Skandale sind jetzt zu vielfältig und zu groß und auf zu vielen Ebenen. Ich erinnere mich beispielsweise, der frühere Intendant beim Bayerischen Rundfunk, Ulrich Wilhelm, der war ja jahrelang Regierungssprecher von Frau Merkel. Oder der Regierungssprecher von Frau Merkel, der andere, nämlich Steffen Seibert, der kam nach Ulrich Wilhelm, der war ja vorher bei ARD und ZDF als Moderator, zum Beispiel eben auch vom ZDF heute. Das ist schon spannend, wie diese Seilschaften doch jetzt immer offener werden und man sich so langsam, aber sicher auch darüber ein Bild machen kann.
Ja, und vor allem wird auch klar, dass der Parteienapparat unmittelbar mit dazugehört. Denn wir wissen, dass Intendanten natürlich auch gerne nach Parteienzugehörigkeiten in bestimmte Positionen reingehieft werden, damit sie auch die richtige Meinung vertreten. Das heißt, es sind alles nicht nur Indizien, sondern eine wirklich gefährliche Beweislage, die eindeutig eine Richtung der Manipulation und der, ich sag mal, gerichteten Nachrichten. Das heißt, die Nachrichten sind ja Nachrichten, damit die Leute sich danach richten. Und die werden dann eben halt nachgerichtet. Und das manchmal bis zum Gegenteil.
So, also jetzt gehen wir mal hier nochmal ein bisschen in genauere Details. Linda Zervakis als Tagesschausprecherin hat in den Jahren 2018, 19 und 20 vom Bundeskanzleramt für Moderationen Honorare bekommen. Insgesamt von den Organen der Bundesregierung schätzungsweise vermutlich mehr als 20.000 Euro. Und wer gehört jetzt noch dazu? Übrigens hier, es gibt eine Antwort von dem Management von Linda Zervakis. Der Pleiteticker hatte da nachgefragt und da wurde erklärt, dass sie bei den benannten Veranstaltungen als Moderatorin und nicht als Journalistin tätig geworden sei. Das ist der Witz des Tages.
Das wäre ja alles schön und gut. Und warum wird sie dann mit einer Nummer versehen, anstatt dass ihr Name dabei auftritt und dann erst andere Journalisten herausbekommen müssen, wer sich hinter dieser Nummer versteckt? Also das sind ja eben halt die Indizien, die für die Korruption sprechen.
Vor allem, also wer moderiert, ist mit der Person dabei. Es gibt Ausnahmen tatsächlich als Tagesschausprecher. Da liest man die Texte von anderen vor, nämlich von den Redakteuren geschriebene Texte. Aber, und da hat man nichts zu suchen mit seiner eigenen Meinung. Aber sofern ich ein Mikrofon vor den Mund nehme und frei moderiere, bin ich als Person dabei. Und wenn ich dann auch noch ausgebildete Journalistin bin, also das ist ja eine lachhafte Antwort, das muss ich nun wirklich mal sagen. Wer ist noch dabei? Unter der Nummer Journalist 58 eine Journalistin, und zwar die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion, Anne Gelinek. Sie moderierte, wie auch Judith Rakers, für das Wirtschaftsministerium, das, wie schon erwähnt, im Schnitt fast 6.000 Euro für Honorare ausgibt. Und da wird es jetzt besonders pikant, weil Linda Zervakis und Judith Rakers, die sind nicht fest angestellt. Das sind sogenannte freie Feste, die also Verträge bekommen, die sich alle 2, 3 oder 4 Jahre verlängern. Und sie zahlen zwar Sozialversicherungsbeiträge, wie ich das auch gemacht habe, aber sie haben keinen festen Tarifvertrag. Frau Gelinek hingegen als Leiterin der ZDF-Hauptredaktion, die ist sehr wohl fest angestellt. Und da ist mir das schleierhaft, wie man dann noch ein paar Tausend für Honorare kassieren kann. Das ist also wirklich spannend. Ja, und es gibt so viele Journalist 21, das ist eine Monika Jones oder es gibt ein paar Namen, die euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen, mir schon. Journalist 73, das sind wohl 40.000 Euro insgesamt. Das ist eine Andrea Thilo, die kenne ich noch früher vom NDR. Und so weiter. Also 875.231,92 € für ARD und ZDF. Und nochmal sei darauf hingewiesen, ja, am liebsten nimmt man vorzugsweise in Berlin die Journalisten von ARD und ZDF. Da fällt einem wirklich, also hier ist noch Verfassungsrechtler Rupert Scholz zitiert worden. Früher war der mal Verteidigungsminister von der CDU, für alle, die sich daran erinnern oder nicht. Der ist hier befragt worden vom Pleiteticker und der sagt, das ist ein Skandal. Der Vorgang ist hochproblematisch. Die Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich notwendigerweise durch Unabhängigkeit von jeglichen staatlichen Organen und möglicher Einflussnahme staatlicher Stellen gekennzeichnet. Wenn Pressevertreter Honorare von Ministerien oder Kanzleramt erhalten, ist das ein Stück Korrumpierung dessen, was man die vierte Gewalt nennt, von staatsferne und unabhängiger kritischer Kontrolle politischen Handelns, kann unter diesen Umständen keine Rede sein.
Und Professor Rupert Scholz ist wirklich ein Verfassungsjurist erster Güte. Das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Das sagt nicht einer als Meinung, sondern ein Sachverständiger, indem er eine Rechtslage, einen Sachverhalt hier offenbar in einen Tatbestand überführt und bereits den Begriff der Korruption mit eingebaut hat. Hochspannend, ein angesehener Professor für Verfassungsrecht bringt ARD und ZDF ganz klar mit korrupten Zusammenhängen in Verbindung und die Objektivität stellt er in Frage und die Pressefreiheit, sagt er, ist ebenfalls in Frage zu stellen. Das ist also wirklich ein Totschlagargument, welches aus meiner Sicht sogar jetzt schwere juristische Konsequenzen mit sich bringen müsste. So würde ich es sehen.
Ich möchte hier auch noch mal hinweisen darauf, was der Pleiteticker zum Schluss schreibt. Also ich meine, da sind auch hochrangige Journalisten, Ex-Bild-Chef Julian Reichelt oder auch Ralf Schuler ist, glaube ich, auch dabei. Und viele, übrigens auch von den freien Medien, von Tichys Einblick, sollen viele junge Leute darüber gegangen sein. Und hier heißt es in der Abschlussbemerkung, wir haben alle Ministerien und betroffene öffentlich-rechtlichen Sender um eine Stellungnahme gebeten. Äußern wollte sich bis jetzt niemand. Das Gleiche gilt für die oben genannten in der Liste geführten Personen. Wir hätten gerne mit Ihnen über die enge Verbindung zwischen Regierung und öffentlich-rechtlichem Journalismus gesprochen. Sie äußerten sich aber bisher nicht zu unseren Recherchen. Es ist klar, öffentlich-rechtliche Journalisten, die wir alle bezahlen, damit sie unabhängig und staatsfern berichten, wurden von der Regierung gekauft.
Also, dass die Journalisten, die Betroffenen und auch Nachrichtensprecher, Tagesschausprecher jetzt nicht antworten, erinnert mich so an diese Krimis, die man ab und zu sieht, wo dann der Kommissar dem Angeklagten sagt, sie dürfen die Aussage verweigern, weil sie sonst gegen sie auch verwandt werden kann. Und aus diesem Grunde lehnen sie offenbar auch letztendlich ab und werden jetzt versuchen, vermutlich mit einer Armada von Juristen erst einmal versuchen, ihren Kopf dort wieder aus der Schlinge zu ziehen. Aber der Ruf ist damit natürlich dramatisch geschädigt. Und aus meiner Sicht sind diese Personen, die da jetzt aufgeflogen sind, nicht mehr ernst zu nehmen und kaum noch vermittelbar.
Die dürfen nicht antworten. Das ist meine Erfahrung. Ich kann falsch liegen, aber aus meiner Sicht ist da ein Maulkorbverbot ergangen. Und man wird wahrscheinlich mit dem Justiziariat jetzt erstmal abstimmen, was man überhaupt nach außen geben darf.
Naja, der Sender ist genauso in der Situation und kann natürlich die Aussage verweigern, wenn auch über seine Erfüllungsgehilfen, indem er sagt, ihr dürft nicht drüber reden, weil es auch gegen ihn verwandt werden kann. Das ist ja eigentlich die noch höhere Stufe, dass also quasi der gesamte Sender jetzt im Prinzip der Korruption gegenüber auffliegt und der Unseriösität überführt wird. Und damit ist das ja normalerweise ein Bestand, wo man sagen muss, solche Unternehmen haben im Markt nichts zu suchen. Die müssen aufgelöst werden. Das wäre meine menschliche Regung dazu, aber trotz alledem ganz sachlich durchdacht.
Es geht ja immer die Frage um die Gebühren, die Zwangsgebühren der GEZ, nämlich, und die Frage, muss man das wirklich bezahlen als Bürger? Es ist ja ein Gesetz, man muss es ja offenbar. Und wer es nicht tut, der wird bedroht, kommt sogar in den Knast, wie wir das erlebt haben, Andreas. Aber es ist ja ein doppeltes Zahlen des Bürgers für die GEZ, aber auch als Steuerzahler, wenn diese Gelder jetzt von den Ministerien an diese sogenannten Journalisten verteilt werden. Und wir haben vor 2 Tagen auch über die vierte Gewalt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Regierung durch Panikpapiere vor 3 Jahren eine Pandemie losgetreten hat. Wir wissen inzwischen aus verschiedenen Berichten, denken wir an den Ringier-Verlag in der Schweiz, dass dort Journalisten eingenordet wurden, wie sie zu berichten haben. Das ging über die Lockdown-Maßnahmen genauso von der deutschen Regierung aus. Es wurde ein extremster Impfdruck auf die Menschen ausgeübt. Viele Menschen haben in den letzten Jahren Lebensgefühl verloren, Optimismus verloren. Sie wurden unter Druck gesetzt, in Angst gebracht. Und das alles unter Mithilfe der Medien, vor allem der öffentlich-rechtlichen.
Naja, ist der Ruf erst ruiniert, heißt es ja so schön, lebt sich's gänzlich ungeniert. Ich hatte neulich darüber gesprochen, vor 2 Tagen, dass man in den 80er Jahren noch etwas mehr Qualitätsjournalismus hatte. Und damals musste man ja auch seine GEZ bezahlen, aber nur dann, wenn man aber auch die öffentlichen Medien konsumiert hat. Da gab es dann so die Eintreiber, die dann heimlich sich ums Haus geschoben haben und versuchten, durch die Fenster zu gucken, ob einer heimlich Fernseh guckt und keine Gebühren bezahlt. Weil derjenige, der keine entsprechenden Empfangsgeräte hatte oder genutzt hatte, der brauchte auch keine Gebühr bezahlen. Da man dann aber irgendwann gesagt hatte, mit den Smartphones und den ganzen Computertechnologien kann man ja nicht mehr verhindern, dass sie es sehen können, da wurde nicht gesagt, ja, das ist euer Problem, ARD und ZDF, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr es so verschlüsselt, dass nur die Gebührenzahler es sehen können, sondern man hat einfach gesagt, ganz locker, alle müssen jetzt bezahlen. Und zwar egal, ob sie sehen oder nicht, weil wir es einfach gar nicht mehr kontrollieren können, wer sieht und wer nicht. Und ich zum Beispiel bin einer, der öffentlich-rechtliche Medien absolut nicht sieht. Und ich würde auch zum Beispiel in Deutschland sagen, das kann doch nicht sein. Nun leben wir nicht in Deutschland, aber die Deutschen, die dort leben und sagen, ich gucke mir diese ganzen Sachen nicht mehr an, weil ich das nicht mehr glaube, weil ich denen nicht mehr vertraue, aber ich bin trotzdem gezwungen zu zahlen. Genau das ist der Knackpunkt.
Ich bin mal gespannt, was später in Geschichtsbüchern über die Arbeit der Medien steht. Wir haben ja im Moment hier auch Buchlesungen des neuen Robert Malone Buches. Da geht es ja um die Lügen, die uns die Regierung erzählte. Und da habe ich gestern ein ganzes Kapitel vorgelesen, wie die Medien in diesen ganzen Vorgang mit einbezogen wurden in den USA. Und habe auch dazu gesagt, dass das absolut vergleichbar ist mit Ländern in Europa. Und es gibt ein anderes Buch, das möchte ich euch auch dringend ans Herz legen, damit die Zusammenhänge erklärt werden, warum Menschen derartig in diese Schlafschafrichtung gebracht werden können. Das Buch ist von Matthias Desmet und heißt Psychologie des Totalitarismus. Und das ist wirklich ein bisschen auch wie Gustave Le Bon mit der Massenpsychologie.
Ja, oder eben halt auch die Geschichte Propaganda von Bernard. Da geht es tatsächlich darum, wie die Strukturen dieses Totalitarismus aufgebaut werden. Und dazu gehört eben halt diese Massenmanipulation. Und dazu braucht man natürlich auch eine Auflösung der Gewaltenteilung und ersetzen sie durch eine Gewaltenverzahnung. Und diese Gewaltenverzahnung ist ein ganz entscheidender Punkt im Prinzip, dass wir nur noch eine einheitliche Meinung haben. Und wer dagegen verstößt, dass der unerwünscht wird und an den Pranger kommt. Das wurde früher gemacht und das wird heute noch ganz genauso gemacht. Das heißt, das Individuum des Menschen als eigenverantwortlicher Denker soll abgeschafft werden. Und die Medien sind dabei einer der wirklich härtesten Komplizen und gehören auch definitiv da an den Pranger gestellt. Denn da liegen Ursache und Wirkung direkt beieinander.
Es ist wichtig, dass man, das war glaube ich Edward Bernays, ne, der das geschrieben hat.
Ja. Und Bernays war die Soße, die ich gestern
Bernays gegessen habe. Bernays war die Soße, genau. Reden wir nochmal drüber. aber es ist wichtig, dass man sich diese Zusammenhänge klar macht und selber nicht in die Falle läuft, um wirklich im Bewusstsein zu bleiben. Darüber werde ich übrigens mit Gerhard Wisniewski auch in dem Interview sprechen, das am Freitag im Kongress stattfindet. Ja, und letzter Abbinder zu diesem Thema, das ist ein Beitrag der Süddeutsche von 2010. Und da wird darüber berichtet, wie Angela Merkel, nämlich ins Kanzleramt damals schon Chefredakteursrunden einberufen hatte. Darauf hatte sich auch Kollege Udo Ulfkotte gestützt in seinem Buch Gekaufte Journalisten. Und da hat sie einfach die Chefredakteure, die wichtigsten, immer wieder eingeladen. Und damals, hier wird der 8. Oktober 2008 für ein solches Treffen genannt, bei diesem Artikel von der Süddeutsche Zeitung. Und es war die Zeit, in die der Ausbruch der großen Finanzkrise fiel. Und man findet keinen ausführlichen Bericht über dieses Treffen, schreibt die SZ. der veröffentlicht worden wäre und überhaupt nur wenige Erwähnungen in den Archiven, nur hin und wieder mal einen Nebensatz, eine knappe Bemerkung. Und an einer Stelle liest man in dürren Worten, warum es an diesem Abend im Kanzleramt überhaupt ein Zusammentreffen gab und worum es ging. Merkel bat die Journalisten, zurückhaltend über die Krise zu berichten und keine Panik zu schüren. Und sie haben sich, so schreibt die Süddeutsche, daran gehalten, die Chefredakteure. Noch im Februar 2009, 4 Monate später, wunderte sich die Taz über die Medien. Wörtlich, sie halten die Bürger bei Laune, auf dass diese stillhalten. Wie viel Geld bereits in die Banken gepumpt wurde, wie viele Milliarden Bürgschaftszusagen vergeben wurden und wie viele Hartz-IV-Monatslöhne das sind. Das steht auch nicht in der Zeitung.
Ja, es ist ein hochspannender Vorgang, zumal diese Krise 2008 natürlich mit einem Vorspiel einherging, wo viele zweifelhafte, ich möchte mal auch sagen, moralisch zumindest korrupte Vorgänge von Geldflüssen an Kapitalsammelbecken, die man als systemrelevant bezeichnet hatte, geflossen sind. Und wenn dann im Prinzip die Medien anschließend stillhalten sollen, weil die zweifelhaften Praktiken der damaligen Regierung vor 2008 aufzufliegen drohten und man dann argumentierte nach dem Motto, bitte macht jetzt keine Panik, und jetzt die Redakteure darauf eingehen und tatsächlich sagen, okay, wir halten uns daran und werden den Ball flach halten. Spätestens dann ist die Komplizenschaft ganz klar definiert. Das heißt, die Medien haben sich seinerzeit, übrigens natürlich auch schon viel länger, aber das sind die ganz konkreten Vorgänge, und Ulf Kotter hat da ja eine hervorragende Leistung der Recherche aufgebaut, was ja, wir haben ja einige Male mit ihm gesprochen und ich bin immer wieder ganz beeindruckt gewesen, welche internen Informationen er eigentlich auch noch darüber hatte. Aber all diese Dinge werden totgeschwiegen. Und solange die blökende Masse mit der Unterhaltung unten gehalten wird, wie auch immer da irgendwelche Superstars oder sonst was gesucht werden, so lange wird natürlich auch nichts auftauchen, dass die Leute in die Eigenverantwortung zurückkommen.
Ja, das ist, ich gucke gerade mal, vielleicht stellen wir das Buch von Ulf Kotter ein, falls es das noch gibt. Denn er hat wirklich da Beispiele genannt, die beispiellos sind. Und wahrscheinlich, wenn es das Buch noch gibt, gekaufte Journalisten, nee, es gibt es offenbar nicht mehr, leider nicht mehr. Schade, sonst hätten wir euch das eingestellt. Es ist wirklich beispiellos. Also, jetzt geht's weiter. Die Tagesschau. Ein neues Thema, Andreas. Diesmal geht es um Nord Stream 2. Und die Tagesschau, die hat gestern Abend einen Aufmacher gebracht in der 20 Uhr Sendung, also in der Hauptnachrichtensendung. Und es wurde gemeldet, dass die Spuren zur Nord Stream Sprengung, halte ich fest, in die Ukraine führen. Interessant ist, dass unterschiedliche Medien unter Berufung auf unterschiedliche Quellen das alles gleichzeitig gemeldet haben, was auf eine gesteuerte Medienkampagne hindeutet. Sowas gibt es nämlich auch. Und Thomas Röper hat sich den Fall mal genauer angeschaut. Und du dir auch.
Ja, man mag es kaum glauben, dass bei dem Niveau, was wir erreicht haben, man sich noch tiefer runterschrauben kann. Aber den deutschen Medien gelingt es immer wieder und ich kann es manchmal kaum noch wirklich fassen. Diese aktuelle Nachrichtenlage über die Ukraine, die nun ja als Täter in Frage kommt, nach diesem Hirschbericht, die wirkt auf mich so völlig surreal und abstrus und ich kann kaum fassen, wie primitiv man hier eine Geschichte zu zimmern versucht von Seiten der Medien. Ist alles so simpel überschaubar und durchschaubar. Allein diese Aussage zu den gefälschten Pässen der Täter, die man gefunden haben will, da werden ja sofort Erinnerungen wach, als man damals nach den 9-11-Anschlägen im World Trade Center die Pässe des Piloten auf dem geschmolzenen Trümmerhaufen der Gebäude gefunden haben will. Also die Gebäude waren 300 Meter hoch, sind in sich zusammengestürzt und hat man da eben halt den Pass gefunden.
Also offenbar liegen ja die Nerven blank. Seit dem Beitrag von Seymour Hersh, der viele Fakten genannt hat, dass dieser Anschlag Nord Stream 2 durchaus von Seiten der USA durchgeführt worden sein könnte, hat ja viele aufgeschreckt, zumal vorher ja auch Aussagen von deutschen Ministeriumsvertretern von der New York Times unter anderem gebracht wurden, die gemutmaßt hatten, dass die USA dahinter stecken. Es hatte sich ja viel in die Richtung verdichtet. Und spannend ist, dass die New York Times, die also jetzt darüber spricht, dass die Ukraine dahinter steckt, dass die sich in dem Artikel auf ungenannte Quellen bei US-Geheimdiensten berufen. Ja, war das nicht genau das Gleiche bei Seymour Hersh und man ihn dann als unseriösen Journalisten diffamiert hatte? Die deutschen Medien berufen sich dagegen also auf unterschiedliche Quellen, eben nicht auf US-Geheimdienste und haben im Kern gleichlautende Enthüllungen und die sind alle fast zeitgleich veröffentlicht worden. Also wenn wir hier einmal entgegenstellen, dass man Anfragen vom Bundestagsabgeordneten zum Thema Nord Stream verweigert hatte, wegen der sogenannten Geheimhaltungsinteressen, dann kann man ja davon ausgehen, dass hier eine von staatlichen Stellen der USA und der Bundesrepublik koordinierte Medienkampagne gestartet worden sein könnte. Ich bleib mal im Konjunktiv. War das vielleicht auch der Grund für Scholles Blitzbesuch in Washington?
Das könnte natürlich so sein. Also der Antispiegel geht da ganz systematisch vor und rekonstruiert erstmal in seinem Artikel die Historie des Terroranschlags, also von der ersten Bombenexplosion und so weiter. Das wollen wir hier alles nicht machen, denn unsere regelmäßigen Hörer sind ja eh auf dem Laufenden dabei. Also gehen wir also nur zu dem Zeitpunkt mal zurück, als Seymour Hersh seine Enthüllungen dezidiert veröffentlicht hat, dass die USA die Pipelines gesprengt haben. Also auffällig waren hier, wie du schon gerade sagtest, die exaktesten Abläufe der Operation. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Hersh mit dieser Berichterstattung ins Schwarze getroffen hatte, das zeigt sich aus meiner Sicht auch an der Reaktion der US-Administration und natürlich auch der hörigen Medien, die wir gerade durchgenommen haben, die ohne Hintergrundfragung einfach damit zufrieden waren, dass zum Beispiel der Pressesprecher der Regierung und ein CIA-Funktionär mit dem Wort absurd die Recherchen des Pulitzer-Journalisten abtat. Das hat also gereicht.
Ja, ja. Wir haben das aber auch damals, als wir diesen Beitrag veröffentlicht hatten von Hersh, den die Times übrigens übernommen hatte, allerdings hinter der Bezahlschranke, hatten wir auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich in Grund und Boden geschrieben werden wird von den Mainstream-Medien. Und wir haben aus seinem Wikipedia-Eintrag vorgelesen gehabt, mit dem Hinweis, sichert euch diese Aussagen, weil es wird mit Sicherheit jetzt demnächst verändert werden. Und genau das ist auch passiert. Das heißt, die westlichen Medien und Regierungshelfer, denn Wikipedia und Berlin arbeiten ja auch eng zusammen, man hat also versucht, mit aller Kraft Herrn Hersh zu diskreditieren, also vor allem den Vorzeigejournalisten, der bis zu diesem Bericht gefeiert worden war.
Ja, und ganz ehrlich, hätten die USA statt dieser absolut primitiven Abwehrmechanismen anzuwenden, was für mich übrigens ehrlich gesagt wie ein Schuldeingeständnis wirkt, nicht ist, aber wirkt auf mich so. Hätten die stattdessen professionell reagiert, wäre diese ganze peinliche Lage der USA heute weit weniger schlimm. Man kann ja auch mal verlieren, aber dann mit Würde, wenn man auffliegt. Also Röper fasst es da ganz gut zusammen. Um den Bericht von Hersh zu widerlegen, wäre es nicht sonderlich schwer gewesen. Man hätte damit anfangen können, die Verantwortlichen, also zum Beispiel den Sicherheitsberater des US-Präsidenten oder den CIA-Chef, vielleicht auch noch den Vizeadmiral der 6. US-Flotte, die hätte man vor den Kongress vorladen können und sie hätten dann unter Eid dazu befragt werden können. Wäre Hersh-Geschichte Unsinn, dann hätten diese genannten Personen gerade unter Eid alles im Detail widerlegen und vor allem deutlich sagen können, dass die USA nichts damit zu tun haben. Aber das wurde gar nicht gemacht. Und die Pressesprecher der US-Regierung haben den Bericht nicht einmal explizit widersprochen, sondern wie gesagt Kommentare dazu nur mit dem Hinweis abgelehnt, dass alles, was der Hersh geschrieben hat, einfach nur absurd ist.
Absurd. Ja, und die US-Regierung verliert ja nach unserer Ansicht in der internationalen Welt von Tag zu Tag mehr ihren Ruf. Da kommen wir auch gleich noch hin. Und das ausgerechnet jetzt, wo man viele Länder für ihren antirussischen und antichinesischen Kurs gewinnen will, zum Beispiel Indien, da wird ja ordentlich antischambriert. Aber welches Land schließt sich schon den USA an, wenn die sogar gegen ihre eigenen Verbündeten vorgehen? Und was steht denn hinter dieser neuen Sachlage der surrealen Pressemeldungen?
Na, es war ja auffällig und ist bekannt, dass Anfang des Jahres 2023 im Januar die in den USA ja sehr einflussreiche RAND Corporation, ist ein Think Tank der US-Amerikaner, haben wir auch oft drüber gesprochen, dass diese RAND Corporation ein Papier veröffentlicht hatte im Januar, dass der US-Regierung sehr deutlich empfohlen hat, sich aus dem Ukraine-Abenteuer zurückzuziehen und haben dabei sogar ganz unverblümt die Anerkennung der russischen Gebietsgewinne und die Aufhebung der Russland-Sanktionen ins Spiel gebracht. Ich hatte mir auch diese Papiere damals angesehen und mich immer wieder gefragt, wie die USA diesen Krieg beenden wollen. Denn er ist ja faktisch fehlgeschlagen, wenn man mal sieht, womit sie ins Feld gezogen sind. Man wollte Russland durch Sanktionen ökonomisch und mit Waffenlieferungen innerhalb Europas quasi militärisch zerschlagen. Aber stattdessen geht es der russischen Wirtschaft verhältnismäßig gut, während die Bürger der europäischen Verbündeten anfangen, langsam zu erfrieren und Hunger zu leiden. Das ist ja die Realität.
Ja, und das ist eine echte Zwickmühle. Auf der einen Seite die Sanktionspolitik, Kriegspolitik, das ist alles mehr oder weniger nicht sehr erfolgreich verlaufen, vielleicht mit Ausnahme der Gewinne der amerikanischen Rüstungsindustrie. Und auf der anderen Seite gibt es einen weiteren Haken. Da schreibt nämlich Thomas Röper wörtlich: Die US-Regierung hat sowohl ihre Verbündeten als auch die Öffentlichkeit im Westen, einschließlich in den USA, so gründlich gegen Russland aufgehetzt, dass die US-Regierung jetzt schwer einen solchen Kurswechsel vermitteln kann.
Ja, und an der Stelle kommen wir natürlich in die Spekulationsebene. Das möchte ich hier deutlich kennzeichnen. Also, die Frage ist: Brauchte man eine neue Wahrheit, eine neue Story, die dazu dient, sich dann empört von den russischen Kriegsunterstützungen zu verabschieden? Das ist die Frage nach dem Motto: In Anbetracht des Terroranschlages von ukrainischen Gruppen können wir nicht mehr verantworten, uns weiter mit Hilfslieferungen zu beteiligen. Wäre die Frage. Und auffällig ist ja auch, dass 4 Tage vor der medialen Kampagne, du hast es gerade angesprochen, über diese angeblich ukrainischen Täter war ja diese Kampagne, dass da 4 Tage vorher der Bundeskanzler Scholz zu diesem außergewöhnlichen Vier-Augen-Gespräch mit Biden ins Weiße Haus geflogen wurde. Und das war ein bizarr wirkender Besuch, ganz ohne Pressevertreter oder irgendwelcher sachlich fundierten Statements, außer ein klassisches Blabla. Und da sind ja auch viele Politiker aus den Regierungskreisen und auch aus den Oppositionsparteien sehr fragwürdig geworden und gesagt, was läuft da eigentlich ab? Das war eine ungewöhnliche Situation. Und die Frage stellt sich: Könnte das sein, dass man Scholz die neue Marschroute mitgeteilt hat vom Weißen Haus und ihm auch eine neue Befehlsliste zur Bearbeitung der nächsten Zeit übergeben hatte? Das wäre meine Frage. Der westlichen Öffentlichkeit ließe sich diese neue Story vermutlich noch problemlos verkaufen, auch wenn natürlich kein Experte diese aktuelle Nummer mit der Ukraine als Täter natürlich glauben wird. Wir können also schon in den nächsten Tagen aus meiner Sicht erkennen, ob dies der Plan der US-Regierung sein könnte, nämlich dann, wenn die westlichen Medien sich weiter auf dieses Thema stürzen sollten.
Also so ordentlich, wie sie alle gehorchen und funktionieren, die westlichen Medien, werden die, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, ein neues Narrativ aufbauen und das wird eingezimmert in Beton und bleibt da. Und es wird aber immer mehr Fragen geben, immer mehr auch skeptische Journalisten, die hier doch dann reinleuchten wollen. Es ist ja alles zu offensichtlich. Und es ist eine Medienkampagne. Das zeigt die Tatsache, dass sich die deutschen und amerikanischen Medien am selben Tag auf unterschiedliche Quellen berufen, die ihnen streng geheime Informanten zugesteckt haben, die im Kern das Gleiche aussagen, nämlich: Eine Gruppe ukrainischer Staatsbürger ist mit einer kleinen Segeljacht von Deutschland aus zu den Pipelines geschippert, wo Spezialtaucher unbemerkt von der lückenlosen NATO-Überwachung der Ostsee vor Dänemark und Schweden den Sprengstoff an den Pipelines angebracht hatten.
Ja, ist doch ganz logisch vorstellbar. Und so eine halbe Tonne Sprengstoff, die man dazu braucht, die kann man ja auch ganz locker unbemerkt auf ein Segelboot packen, um dann mit ein paar bösen Ukrainern diese gewaltige logistische Herausforderung dieser gigantischen Sprengung zu organisieren. Also hier an der Stelle sollte man sich nochmal den Hirschbericht ansehen und den mal dieser Medienkampagne entgegenstellen, die wir gerade erleben, ganz aufmerksam lesen, um dann mal die Qualitätsunterschiede allein in der Argumentationskette einfach mal zu vergleichen.
Also man sieht, ob es eine Medienkampagne ist, wenn ein neues Thema kommt oder nicht. Bei der Hirsch-Veröffentlichung haben die westlichen Medien über Tage geschwiegen, bis dann so nach und nach sehr vereinzelt Stimmen kamen wie, ach ja, der alte Hirsch, ach komm, der hat sich doch schon so öfter geirrt. Das war aber eher hilflos. Und man sieht es jetzt bei dem Überraschungsangriff zum Beispiel vom Pleiteticker, was die ARD angeht und das ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen und die vielen Nebeneinkünfte der zum Teil festangestellten Journalisten, die sich in den Dienst der Bundesministerien gestellt haben. Das große Schweigen. Die einzige, die was über ihr Management hat verlauten lassen, ist Linda Zervakis. Und die ist eben nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, man überlegt dort jetzt, wie man eine Strategie entwickelt, ist meine Vermutung. Wie gesagt, ich kann mich irren, aber das liegt sehr nahe, dass es so sein könnte. Und wir werden dann in absehbarer Zeit, vielleicht heute noch, vielleicht morgen oder übermorgen, werden wir dann auch eine flächendeckende Antwort erhalten. Das heißt, das wird mehr oder weniger gleichgeschaltet. Das darf man ja auch nicht sagen. Aber doch darf man, sagt Andreas. Gibt es ja in der Elektrizität auch Gleichschaltungen, ne?
Gleichschaltung gab es schon immer und die Gleichschaltung gab es auch schon immer in der Politik. Und das, was man dann immer reinbringt, da mit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte, die Gleichschaltung bezog sich ja auf einen Angriff gegen das damalige Terrorregime. Also wer die Gleichschaltung bringt als Argument, der argumentiert auch gegen die dunkelste Geschichte, die wir in unserer Geschichte noch haben.
Dass man jetzt mit dieser Ukraine-Angriffs-Sabotage-Nord-Stream-Geschichte offenbar schon gleich am Anfang auf Granit stößt bei vielen und dass viele das nicht glauben, das zeigt sich jetzt an einem Kommentar von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der hat nämlich jetzt gegenüber der Bild-Zeitung sich geäußert und warnt vor einer falschen Flagge-Aktion, vor einer False-Flag-Aktion. Er sagte, es könne genauso gut sein, dass versucht werde, den Angriff pro-ukrainischen Gruppierungen in die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen, als stecke die Ukraine hinter den Attacken auf die Pipelines, sagte Pistorius im Deutschlandfunk, also nicht gegenüber der Bild, die hat es aber gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, sagt Pistorius wörtlich, für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch. Heißt mit anderen Worten, ein anderer Akteur könnte Spuren gelegt haben, sagt jetzt die Bild-Zeitung, die auf ukrainische Drahtzieher hindeuten, zum Beispiel um die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu schwächen. Pistorius wollte sich nicht festlegen und warnte davor, eben voreilig Schlüsse zu ziehen. Er sagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was sich wirklich bestätigt. Jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre, wenn, halte ich nicht für zielführend.
Naja, man versucht hier mehr oder weniger auch Verwirrung zu stiften. Denn eins ist entscheidend. Die Fakten, die Aussagen, die Verläufe, die sauberen Recherchen im Prinzip der Logistik sind so eindeutig erdrückend, dass man Angst hat, in eine Verteidigungsposition zu kommen. Denn offenbar ist man nicht in der Lage, die von Hirsch gezielten Aussagen zu widerlegen. Sonst könnte man das ja tun, wie ich gerade sage. Man braucht nur die verantwortlichen Politiker, CIA-Leute, Kommandeure und so weiter, vereidigt vor ein Gericht stellen und sie dann befragen. Und wenn einer unter Eid steht und weiß, er geht dafür in Knast, wenn er eine Falschaussage macht, und wenn das noch eine öffentliche Anhörung ist, das wäre seriös. Aber das findet eben nicht statt. Stattdessen versucht man jetzt ganz viele Nochtäter mit reinzubringen. Ukraine rein, Ukraine raus. Ob man da jetzt den Ukraine-Krieg beenden will nach der RAND Corporation, kann ich nicht sagen. Vielleicht dient es natürlich auch nur, möglichst viele reinzubringen ins Spiel, um dann irgendwann sagen zu können, es gab so viele Verdächtige, wir haben es nie rausbekommen.
Verwirrung stiften, genau. Die Bild-Zeitung schreibt aber hier noch was Spannendes, Andreas. Der New York Times zufolge ist den US-Regierungsbeamten nicht viel über die angeblich pro-ukrainische Gruppe und ihre Verbindungen bekannt. Es soll sich jedoch, das weiß man dann offenbar doch, um Gegner des Kreml-Diktators Wladimir Putin handeln. Unbekannt sei auch, wer die Täter sind, in wessen Auftrag sie handelten, wer die Aktion befehligte oder finanzierte. Das heißt ja mit anderen Worten, die wissen überhaupt nichts.
Nein.
Der ist ja überhaupt gar nichts. Das ist ja wirklich wie eine Erfindung. Aber spannend ist, dass man offenbar Putin auch hiermit entlasten will.
Naja, es sind einfach hier so ein blindes Stochern im Nebel, verbunden mit ganz vielen Fantasien und vor allem mit dem inneren Druck, nicht aufzufliegen. Das steht ja alles dahinter. Wir dürfen nicht vergessen, die Journalisten, da gehört ja das Ganze wieder zu dem ersten Part von heute dazu, die Journalisten, die sich haben kaufen lassen, und wir können davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, so ist es korrekter, dass dieses nur die Spitze des Eisberges war, was wir jetzt gerade sehen. Vielleicht ist diese gesamte öffentlichere Armada der Journalisten in irgendeiner Form verwickelt in irgendwelche Korruptionsschmiergelder und so weiter. Und wer damit letztendlich betroffen ist, der hat natürlich Angst auch vor dem Auffliegen. Und in dieser Panik heraus, wenn das immer mitschwingt, ist man natürlich auch bereit, die absurdesten Geschichten noch zu veröffentlichen, um irgendwie seinen Hals rauszuhalten. Das Ganze hat mit Journalismus und Berichterstattung überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist für mich einfach nur noch Rumgeeiere, wie ein Kind, welches erwischt wurde beim Keksefressen, und die Schokolade ist noch verschmiert am Gesicht und dieser, ich habe die Kekse nicht gegessen, sagt das Kind mit tiefer Überzeugung.
Oder die Colorado-Mischung.
Die esse ich ganz offen. Du erfährst es manchmal nur später, wenn sie alle sind.
Genau, wenn die Tüte leer ist. Ja, die gibt es nämlich hier nicht zu kaufen, die Colorado-Mischung. Die schicken uns immer Freunde.
Nicht, dass uns jetzt welche zuschicken.
Nein, bitte keine Colorado-Mischung schicken. Alleine schon im gesundheitlichen Interesse. Bitte nicht. Bitte übrigens überhaupt keine Pakete schicken. Das können wir an der Stelle jetzt auch mal sagen. Es gibt Menschen, die uns Pakete schicken hierher nach Kanada. Dazu ist Folgendes zu sagen, bei allem Respekt für die Post hier in Kanada, aber die Pakete sind manchmal doch ein bisschen länger unterwegs, um es mal vorsichtig zu äußern. Aber abgesehen davon, wir haben genügend Bücher, bitte keine Bücher, Süßigkeiten, Kuchen, Kekse, Schokolade, Kaffee, was immer ihr schickt, wir essen es nicht, wir nehmen es nicht. Wir nehmen nichts, was uns fremde Leute schicken. Also das heißt, wir verschenken es auch nicht weiter, sondern wir entsorgen das. Also bitte, bitte keine Pakete mehr schicken. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, es ist wirklich ganz lieb gemeint, wenn uns ganz liebe Menschen, ich glaube, dass auch dann selbstgemachten Honig schicken oder solche Sachen. Und es sieht so appetitlich aus und das tut einem in der Seele weh, weil wir davon ausgehen, dass das, was dort drin ist, auch wirklich in Ordnung ist. Aber wir müssen da wirklich auch an unsere Sicherheit denken. Ich möchte das so deutlich sagen. Also ihr tut uns keinen Gefallen damit, uns irgendetwas zu schicken, was man einnehmen, trinken oder essen kann.
Und auch keine Bücher, was man lesen, keine DVDs, am besten gar nichts. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr unseren Kanal verbreitet. Wir bekommen übrigens immer wieder auch Zuschriften, dass ja unsere Zahlen sinken, wie übrigens bei allen erfolgreichen Kanälen es der Fall ist. Wir können es uns selber nicht erklären. Wir wissen aber, dass viele eben auch über meine Webseite kommen. Die ist übrigens wieder in Ordnung. Die ist für 24 Stunden ausgefallen. Also der Spiegel des Telegram-Kanals läuft aber wieder. War ein Serverproblem. Genau. Habe ich das auch richtig gesagt?
Genau, richtig. Also wir haben keine rückläufigen Zahlen, sondern es sind lediglich rückläufige Abonnenten jetzt auf Telegram. Aber das ist auch völlig überschaubar. Nun geht es uns aber auch nicht darum, nur Größe. Größe ist kein Qualitätsmerkmal, sondern es geht uns wirklich darum, dass wir hier sauber und ehrlich unsere Arbeit weitermachen. Und für diejenigen, die es interessiert, für diejenigen machen wir es gern.
Und ihr könnt gerne die Beiträge weiter verbreiten. Darüber freuen wir uns auch. Oft führt das dazu, dass neue Abonnenten auch wieder da sind. Also ja, wir machen uns wenig Sorgen eigentlich. Mhm. Jedenfalls nicht die, die vielleicht andere sich machen. So, ganz kurz noch, wir müssen das Thema abbinden hier mit Ukraine. Das ist ja ein super Begriff, abbinden, ja. Ne? Das passt ja immer. Und es hat sich nämlich auch der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak gemeldet und der Bild-Zeitung gesagt, die Ukraine habe nichts mit der Situation um Nord Stream zu tun. Die ukrainischen Geheimdienste seien ausschließlich mit dem Krieg gegen Russland beschäftigt. Wörtlich sagt er, etwaige Operationen auf dem Grund der Ostsee sind nicht geeignet, die Einsatzlage im Krieg wesentlich zu beeinflussen. So, das hätten wir jetzt auch. Was nicht beruhigend ist, Andreas, das meldet NTV, und zwar, dass die Ukraine nach Angaben der US-Repräsentantenhausabgeordneten Jason Crow und Adam Smith die Lieferung international geächteter Streumunition angefordert habe. Dabei handelt es sich um Bomben, die eine Vielzahl weiterer kleinerer Bomben freigeben, mit denen ganze Flächen belegt werden können. Und den Angaben nach will die ukrainische Armee die Streumunition gegen die Angriffswellen russischer Soldaten einsetzen. Im Osten des Landes liefern sich ja beide Armeen seit Wochen schwere Gefechte, eben mit hohen Verlusten.
Ja, das sind natürlich bedrohliche Informationen, die wir da bekommen, weil das wirklich international geächtete sind an Waffensystemen. Es ist ähnlich wie diese abgereicherten Uranbomben und so weiter, womit man dann ganze Landstriche verseucht. Und hier werden dann Streubomben rausgebracht, die möglichst ein hohes Leid produzieren, die also auch gar nicht mehr dazu dienen, ein militärisches Gefährt von der Gegenseite zu zerstören, sondern bewusst auf das Humankapital der Menschen eingreifen. Und das sind eben halt auch die Bewohner, die dort leben und nicht nur die Soldaten.
Ja, und diese Streumunition ist in mehr als 120 Ländern weltweit verboten. Und die Ukraine hat den völkerrechtlichen Vertrag zum Verbot nicht unterzeichnet. Die Munition ist vor allem deswegen umstritten, weil ein erheblicher Prozentsatz ihrer Sprengkörper nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so eben die Bevölkerung gefährdet. Aber der Außenminister der Ukraine, Kuleba, der hat darauf hingewiesen, dass es rechtlich gesehen keine Hindernisse für den Einsatz der Streubomben gebe. Wenn sein Land sie erhalten sollte, werde man sie ausschließlich gegen die russischen Streitkräfte einsetzen. Und die Ukraine habe Beweise dafür, dass ja auch Russland Streumunition einsetzen soll.
Ich möchte das nicht kommentieren. Das ist einfach für mich zu krank. Alles so wird immer argumentiert. Und irgendwann gibt es auch die präventiven Verteidigungen, indem man jemand angreift, weil man davon ausgeht, dass man eventuell angegriffen werden könnte. Und um der Verteidigung vorzugehen, verteidigen wir uns schon mal im Vorfeld. Das sind dann alles so diese Dinge, die ich nicht mehr kommentieren kann.
Andreas, es ist ein bisschen verwirrend alles. Du sagst dieses ukrainische Sprengstoffthema Nord Stream könnte auch ein Hinweis sein, Röper sagt das ja auch, dass der Krieg zu Ende gehen soll. Andererseits gibt es jetzt hier Bloomberg und Bloomberg zitiert vertrauliche Quellen und da heißt es, dass die Verteidigungsminister der NATO in den nächsten Tagen ein Geheimdokument unterzeichnen wollen, in welchem Maßnahmen des Bündnisses im Falle einer gleichzeitigen Verwicklung in einen Konflikt hoher Intensität gemäß Artikel 5 der Charta der Organisation und was besonders interessant ist, bei Ereignissen, die nicht unter diese Klausel fallen, festgelegt werden. Also bei Artikel 5 der NATO-Charta, da handelt es sich um die berühmte Klausel zur kollektiven Verteidigung, nach der ein Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf die Organisation als Ganzes betrachtet wird, was dann eine gemeinsame Reaktion nach sich ziehen könnte.
Naja, das kann schon sein. Also wenn ich jetzt gesagt hatte vorhin, dass dieser Ukraine-Krieg zu Ende gehen sollte, dann bezieht sich das vor allem auf den amerikanischen Anteil. Das bedeutet, dass man diesen Krieg durchaus noch weiter köcheln lassen kann innerhalb Europas. Das ist USA ja Recht, wenn man es mal so sagen will, USA sich selbst aber dann nicht mehr beteiligen wird, weil sie dann sagen nach dem Motto, nee, da sind uns die Fragen doch noch zu groß bezüglich dieser Nord Stream 1 und 2. Also man dreht sich dann seine Sachen ja immer so nach Belieben zurecht. Das heißt, man hat ja die Europäer sowieso sich selbst überlassen. Der Bündnispartner Europa von der NATO, und die NATO ist eindeutig US-dominiert, der wird mehr oder weniger hier vors Loch geschoben. Und wir sehen das an den wirtschaftlichen Entwicklungen, an der völlig perfiden politischen Lage, an dieser Geschichte mit dem Flugzeug beispielsweise, welches sogar einen Atomangriff durchhalten sollte. Das ist ein Flugzeug, eine alte Boeing 707, die aus den 50er Jahren, die wird uns jetzt präsentiert, ein Flugzeug aus den 1950er Jahren als die große Geheimwaffe im Prinzip von USA. Das Ganze ist wirklich schon so kurios mittlerweile, dass man nur noch wenig dazu sagen kann.
Ja, und es sind ja im europäischen Raum viele hauptrussische Medien verboten. Es gibt einige Telegram-Kanäle, die Übersetzungen machen. Da gibt es zum Beispiel einen aus dem Baltikum. Und da heißt es, dass es ernst werden könne, dass das russische Außenministerium die Direktfrage stelle. Und da heißt es, am Freitag fand die außerordentliche Sitzung, also letzte Woche, des russischen Sicherheitsrates statt. Das russische Außenministerium hat eine Erklärung veröffentlicht und darin wird mitgeteilt, dass die beiden russischen Staatsbürger bei dem Überfall im Branskaer Gebiet, letzte Woche hatten wir darüber berichtet, mit NATO-Waffen ermordet worden sein sollen. Und das Ministerium hat die Frage aufgeworfen, ob mit diesem Fall der Eintritt der USA und der anderen NATO-Mitgliedstaaten in den bewaffneten Konflikt als vollzogen gelten kann. Und es heißt weiter, dass die ukrainischen Offiziellen ständig kommentierten, dass alle Handlungen eng mit den USA und den NATO-Staaten abgestimmt würden. Somit könnte man ja davon ausgehen, dass auch dieser Überfall mit der NATO und den USA abgestimmt war, so das russische Außenministerium. Da die Ermordung der russischen Bürger auf russischem Gebiet mit NATO-Waffen erfolgte, müsse dies als Eintritt der NATO in den Konflikt gewertet werden.
Ja, das ist ein ganz schlauer Zug, weil jetzt natürlich USA und die westliche sogenannte Wertegemeinschaft, die sich in der NATO militärisch wiederfindet, dass die jetzt unter Druck stehen. Wenn die vor einem Angst haben, dann ein russischen Konflikt mit der NATO, während auf der anderen Seite ein neuer Konflikt der NATO mit China wartet. Das würde die NATO nicht schaffen. Selbst wenn USA mit Abstand das größten Militäretat hat, mit fast 1 Billion im Jahr, das sind über 800 Milliarden, glaube ich, offiziell, plus natürlich die meisten Gelder, die für die Bundeswehr aus deutschen Steuerzahlungen dazukommen, auch die fließen ja zu Großteilen eben halt in den amerikanischen Rüstungshaushalt mit ein. Das sind ja auch ganz wichtige Zusammenhänge, die kaum einer kennt. Aber selbst das ist dann irgendwann zu groß.
Ja, es wird hier ein bisschen relativiert und dann wiederum nicht mehr. Es heißt also, ob es sich bei dieser offiziellen Stellungnahme um eine wirklich ernste handelt oder es wiederum nur eine der vielen roten Linien ist, die sehr elastisch sind, bleibt abzuwarten. Aber dass sich Russland auf einen Konflikt mit dem Westen, hierbei insbesondere mit den USA, vorbereitet, das sei für viele in Russland schon keine Frage mehr. Man warte darauf, bis das Fass zum Überlaufen kommt und Russland reagiert oder reagieren muss. Und es bleibe eben dabei, Russland bereitet sich auf einen großen Konflikt vor. Und Generalleutnant Igor Fasletdinov, der hier als erster Stellvertreter des Kommandierenden der strategischen Raketentruppen der Russischen Föderation zitiert wird. Der soll sich zu den Vorbereitungen Russlands geäußert haben und das alles höre sich nicht sehr beruhigend an, heißt es hier. Für Russland sei es völlig klar, dass der Hauptfeind der USA und des westlichen Staatenbündnisses eben Russland ist. Und das habe man verinnerlicht und sei dabei, sich militärtechnisch darauf einzustellen. Ja, ihr Lieben, ihr seht, das ist, ich hätte jetzt noch so viele Meldungen auch über China und die USA. Da zieht sich auch einiges zusammen, aber da werden wir nächste Woche wieder drauf kommen. Es gibt ja noch ganz andere Länder, die im Moment im Fokus des Westens stehen. Man versucht, zum Beispiel war Olaf Scholz gerade in Indien bei Premier Modi und hat versucht, gut Wetter zu machen, sieht aber nicht so gut aus für Deutschland. Frau Baerbock ist da gar nicht am Flughafen abgeholt worden, sondern da standen nur so ein paar Leute, die da irgendwie für den Flughafen zuständig waren, aber nicht für die Regierung. Und keiner da hier ist seitdem ein geflügeltes Wort gewesen, Andreas. Aber die USA sind gar nicht so gut auf Indien zu sprechen. Das ist ja traditionell ein blockfreier Staat und mit den Nachbarn, wie zum Beispiel von den USA hochgerüsteten Pakistan, gab es früher einige Auseinandersetzungen. Und deshalb hatte Indien ja auch immer gute Beziehungen schon gehabt zur Sowjetunion und eben danach zu Russland. Jetzt sehen wir aktuell, wie massiv sich die Vereinigten Staaten ärgern, weil Indien Russland bei der Militäroperation nicht verurteilt hat, sondern ähnlich wie China auftritt und für Friedensverhandlungen plädiert. Und das reicht den USA erfahrungsgemäß aus, um gegen demokratisch gewählte Regierungen eventuell vorzugehen und deren Absetzung zu betreiben.
Ja, und das ist eine neue Demarkationslinie, die sich da gerade auftut. Also nicht nur Russland, nicht nur China, jetzt geht es noch um Indien. Interessant ist, was der Finanzoligarch George Soros, der ja über seine NGO, die heißt ja Open Society Foundation, auch an der Vorbereitung übrigens der Corona-Pandemie führend ja beteiligt war. Was dieser Soros auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt im Januar 2023 von sich gegeben hatte. Und da gibt es einen Blog für Science und Politik, der heißt TKP, und die hatten über dieses Thema berichtet. Und die beziehen sich da auf Analysen von William Engdahl, die er kürzlich veröffentlicht hatte. Engdahl kennen vermutlich viele unserer Hörer. Er ist ja Berater für strategische Risiken und Bestsellerautor zu den Themen Öl und auch Geopolitik.
Was hat denn Soros jetzt gesagt? Auf seiner eigenen Webseite hatte er einen Auszug der Rede von ihm selbst veröffentlicht. Und es ist eh interessant, wie verhältnismäßig offen man mittlerweile Staatsstreiche ankündigt.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Also ich zitiere hier mal seine Rede laut dieser TKP-Ausgabe als Quelle. Soros sagte, wörtliche Rede, Indien ist ein interessanter Fall. Das Land ist eine Demokratie, aber sein Führer, Narendra Modi, ist kein Demokrat. Die Anstiftung zur Gewalt gegen Muslime war ein wichtiger Faktor für seinen kometenhaften Aufstieg. Modi unterhält enge Beziehungen sowohl zu offenen als auch zu geschlossenen Gesellschaften. Indien ist Mitglied auch der Vierergruppe, zu der auch Australien, USA und Japan gehören, kauft aber viel russisches Öl zu einem starken Preisnachlass und verdient damit eine Menge Geld. Und etwas später sagte er weiterwörtlich, in Indien sind Modi und der Wirtschaftsmagnat Adani enge Verbündete. Ihr Schicksal ist eng miteinander verknüpft. Adani Enterprises hat versucht, das ist das Unternehmen, an der Börse Geld zu beschaffen, ist dann aber gescheitert. Adani wird der Aktienmanipulation beschuldigt und seine Aktien brachen wie ein Kartenhaus zusammen. Also Modi schweigt zu diesem Thema, aber er wird Fragen von ausländischen Investoren und im Parlament beantworten müssen. Ich bin immer noch in der wörtlichen Rede von Soros, gleich vorbei. Dies wird Modis Würgegriff über die indische Bundesregierung erheblich schwächen und die Tür öffnen, um dringend benötigte institutionelle Reformen voranzutreiben. Und er schließt dann seine Rede, indem er sagt, vielleicht bin ich naiv, aber ich erwarte eine demokratische Wiederbelebung in Indien. Zitat von Soros Ende. Klingt für mich wie eine Drohung.
Naja, vor allem, wenn man weiß, wohinter Soros schon überall gesteckt hat, wenn es um Revolutionen und Umstürze und Putsche in verschiedenen Ländern geht und ging. Es ist ja tatsächlich hier eine gewisse Empörung auch in seinen Worten herauszuhören. Ja, weil Indien seiner Meinung nach offenbar US-amerikanische Muster anwendet, als hätte er da ein Copyright drauf. Und diese Vorwürfe, die er dem indischen Staatspräsidenten macht, nämlich unter einer Decke mit Finanzoligarchen zu stecken, das ist ja tatsächlich nachgewiesenermaßen durchaus auch US-amerikanischer Standard. Und wenn wir alleine sehen, wie stark die Einflussnahmen von den Soros-Stiftungen auf die Weltpolitik stattfindet, vor allem auch hier nicht nur auf die Putsche und Revolutionen und Aufstände, sondern vor allem stecken Millionen und Abermillionen Gelder in den Medien. Also Soros ist ja auch einer, der die Medien ja, auf Linie bringt, ne?
Ja, es fällt ja auch auf, dass Soros ja wie ein mächtiger US-Politiker spricht auf dieser Sicherheitskonferenz. Und das ist er ja genau genommen auch, wenn man verstanden hat, dass die privaten NGOs weit oberhalb der Macht vom Weißen Haus angesiedelt werden müssen. Das ist ja auch wichtig, dass man das immer wieder sich vor Augen führt. Ja, und in den letzten Jahren hat sich Modi, also der indische Präsident, inmitten der Sanktionen zu einem wichtigen Handelspartner Russlands entwickelt. Also trotz wiederholter Bemühungen der Biden-Administration und britischer Beamter bis hin zum Premier hat sich Modi immer geweigert, sich den Sanktionen gegen den russischen Handel, vor allem auch den Ölhandel, anzuschließen. Ja, und nun setzen die typischen US-Muster offenbar ein, wie Soros das auch so beschreibt. Wenn ein vermeintlicher Partner nicht die regelbasierte Ordnung des amerikanischen Deep States, möchte ich es mal nennen, anerkennen will. Es fallen nun eine Reihe von verdächtig getimten und gezielten Ereignissen auf, aus meiner Sicht, die auf den Versuch einer angloamerikanischen Destabilisierung hinweisen, um Modi in den kommenden Monaten sogar zu stürzen.
Ja, und Indien ist ja ein wichtiger Verbündeter von Russland, unter anderem durch seine Teilnahme an den BRICS-Gruppen. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und es gibt viele, viele Länder auf einer Liste, die noch beitreten wollen, werden immer mehr.
Ja, und nehmen wir mal einfach nur diese Länder, die du gerade genannt hast. Die muss man auch erst einmal analysieren. Da sind noch nicht die Beitrittskandidaten dabei. Selbst die Türkei buhlt ja schon und klopft schon an. Also man muss da die Angst der USA jetzt auch versuchen zu verstehen. In diesen jetzt bestehenden 5 BRICS-Ländern leben alleine jetzt schon 40% der gesamten Weltbevölkerung, also mehr als 3 Milliarden Menschen. Und die erwirtschaften rund 25% des globalen Bruttoinlandsproduktes. Und das ist meistens physische Ökonomie. Keine Finanzstrukturen oder irgendwelche Spekulantenaktionen, sondern richtig Arbeit. Und angesichts der zunehmenden Probleme für internationale Unternehmen, die in China Geschäfte machen, da sehen jetzt viele große Konzerne natürlich auch Indien zunehmend als bevorzugte Produktionsalternative zu China. Das muss man auch eben wissen, denn dort leben ja auch sehr viele hochausgebildete Fachkräfte, die übrigens auch in den USA oft ausgebildet wurden. Indien wird deshalb von den USA mittlerweile ähnlich wie China aus meiner Sicht als Gegner angesehen. Also sofern man dieses Land nicht durch einen Staatsstreich wieder auf Linie bringt natürlich.
Also Indien hat sich ja auch den US-Sanktionen gegen russische Ölkäufe widersetzt, obwohl Amerika wiederholt mit Konsequenzen gedroht hatte. Außerdem ist Indien auch ein langjähriger Großabnehmer russischer Rüstungsgüter. Und wenn wir jetzt sehen, dass nächstes Jahr, 2024, die nächsten nationalen Wahlen in Indien stattfinden, und in diesem Jahr sind es bereits regionale Wahlen, und da wird über Modis Zukunft entschieden, da kann man vielleicht schon jetzt in die Erwartung treten, dass da außergewöhnliche Widerstände des Volkes gegen Herrn Modi sich regen könnten.
Das wäre der Musterstandard, wenn wieder eine farbige Revolutionsstruktur an Managern dahinter steht und da wieder was aufbaut. Und genau hier beginnt ja auch dieser vermutete US-Angriff auf Indien in Form dieser Wahlen. Im Januar dieses Jahres, da wurde ein eindeutiger angloamerikanischer Angriff auf Modi selbst und seinen wichtigsten Geldgeber ja gestartet. Engdahl berichtet hier übrigens von einer sehr zwielichtigen Wall Street Finanzfirma. Und die heißt, man höre und staune, Hindenburg Research. Ist übrigens sehr spannend, dass man bei unseriösen Strukturen gern deutsche Namen verwendet. Hindenburg Research. Und diese Hindenburg Research, die führt angeblich forensische Finanzanalysen durch, um dann nach Korruption oder Betrug in börsennotierten Unternehmen zu suchen und veröffentlicht dann diese sogenannten Analysen. Übrigens nicht im eigenen Land, da gäbe es genügend zu tun. Die hätten schon mit New York genügend zu tun. Nein, in Indien machen sie das. Und dieses mysteriöse Unternehmen Hindenburg Research tauchte 2017 einfach irgendwie auf und wird auch verdächtigt, Verbindungen zum US-Geheimdienst zu haben. Man greift dann zum Beispiel von diesen Unternehmen auch mit sogenannten Leerverkäufen in die unternehmerischen Bewertungen ein. Also man führt dann Finanzkriege, um diese unliebsamen Firmen dann letztlich auch zu zerstören.
Kraken, sage ich nur. Du hast ja auch gesagt, dass die Firma Hindenburg gerade einen indischen Milliardär ins Visier genommen hat, nämlich den vorhin schon erwähnten Herrn Adani. Gautam Adani, das ist der Chef der Adani-Gruppe und der soll angeblich der reichste Mann Asiens sein. Adani ist auch der größte Geldgeber von Modi. Und hier schließt sich der Kreis.
Ja, und die USA, die können das bekanntermaßen natürlich schwer ertragen, wenn andere Staatsgefüge genauso arbeiten wie sie selbst.
Vor allem durchblicken sie es schneller. Ja. Also durch diesen zwielichtigen Hindenburg-Bericht vom 24. Januar, in dem der Adani-Gruppe eine missbräuchliche Nutzung von Offshore-Steuerparadiesen und Aktienmanipulationen vorgeworfen wurden, haben diese Unternehmen angeblich über 120 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.
Ja, und diese Details der Hindenburg-Firma, Research-Bemühungen, dieses zweitgrößte indische Konsortium so detailliert zu diskreditieren, das zeugt auch von einem extrem hohen Investitionsaufwand für diese Dokumentation. Da fragt man sich, wer hat das denn finanziert überhaupt? Wo hat denn die Hindenburg überhaupt diese Riesengelder her? Außerdem kommt da der Verdacht auf, dass diese Hindenburg Research über gut informierte Informationen und aus nachrichtendienstlichen Quellen auch verfügt. Und im selben Monat, in dem die verdächtige Hindenburg-Enthüllung über Adani erschien, da veröffentlichte, und zwar entweder zufällig oder getimed, gleichzeitig die britische BBC eine Fernsehdokumentation. Man höre und staune. Und in der wird Modi vorgeworfen, im Jahre 2002 eine Rolle bei religiösen Unruhen in Gujarat im Prinzip gehabt zu haben, als er dort als Gouverneur tätig war. Und auch hier scheinen die konkreten Strippen auf eine transatlantische Seilschaft von Ministerien und Geheimdiensten hinzuweisen, wenn man diese Informationen sieht, wie sie aufgebaut wurden.
Also William Engdahl hat ja das Zeug, immer wieder tatsächlich fast prophetisch Dinge vorauszusehen. Und die Zeit wird es ja zeigen, ob dieser Krimi, über den wir hier gerade sprechen, ob der wirklich ausgestrahlt wird. Lass uns mal zur Weigerung zurückzukommen von Herrn Modi, sich den NATO-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Er pocht dabei auf sein striktes Neutralitätsprinzip. Russland ist inzwischen der größte Rohöllieferant Indiens und hat damit den Irak und Saudi-Arabien überholt. Rechnet man die Einfuhren von russischen Düngemitteln, Sonnenblumenöl und anderen Produkten hinzu, so sind die indischen Einfuhren aus Russland in den 8 Monaten bis November gegenüber dem Vorjahr um mehr als 400% gestiegen.
Ja, hier sieht man, dass die Sanktionen der westlichen Welt ins Gegenteil umgeschlagen sind. Naja, wir haben ja oft über die sogenannte lettische Mischung gesprochen. Also Indien vermischt arabisches Öl dann offenbar zu dem russischen, was sie dort holen von den Russen, und verkauft dann diese Mischung dann als arabisches Öl an Europa. Und alle wissen es, und weil man es braucht, kauft man es auch zu überhöhten Preisen natürlich. Der Bürger in Deutschland kann es ja bezahlen. Und da agieren die also genauso, wie es dem Muster der Amerikaner entspricht, die Inder. Man nimmt mit an Profit einfach, was geht. Also da ist USA wirklich Profi drin. Bemerkenswert ist hier ganz besonders, dass der größte indische Ölkonzern, der zurzeit extreme Margen einfährt, also gigantische Gewinne einfährt, einen Vorstandsvorsitzenden hat. Und der heißt Mukesh Ambani. Und dieser Vorstandsvorsitzende wiederum, und jetzt kommt's, sitzt auch im Vorstand des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das sich doch eigentlich für den Ausstieg aus der Erdöl- und Erdgasförderung einsetzt. Also ganz im Rahmen der grünen Agenda 2030 der Vereinten Nationen, versteht sich. Und was sieht man da wieder? Ideologie ist schön, aber riesige Gewinne sind offenbar noch schöner.
Lass uns nochmal auf das Kernthema zurückkommen. Wir erkennen klare Entwicklungen eines Rieseneinflusses des privaten Oligarchen George Soros in Indien. Soros ist ja dafür bekannt, mit seinen Stiftungen, mit seinen NGOs, wie schon erwähnt, auch mitzuspielen und mitzugestalten bei allen möglichen Revolutionen auf der Welt.
Ja, so ist es. Und Soros war ja seit den 1980er Jahren offenbar an jeder Farbrevolution der CIA beteiligt. Zumindest munkelt man das in allen Expertenkreisen, darunter in Jugoslawien, der Ukraine. Denken wir an Jelzins schwere Vergehen gegen Russland in den 90er Jahren. Auch da spielte Soros eine Rolle. Im Iran, dann auch gegen Ungarn und zahllose andere Länder, die sich nicht an die marktwirtschaftliche Demokratieagenda Washingtons halten wollen. Und das ist mittlerweile eine offen diskutierte Angelegenheit. Soros machte ja in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich, dass er eine demokratische Wiederbelebung in Indien erwartet. Und er spielt damit offenbar an, dass er auf die Hindenburg Research, auf dieses Unternehmen setzt mit dem deutschen Namen, die Modi mit Vorwürfen der Korruption quasi dermaßen überziehen, dass er politisch dann eliminiert ist.
Ja, wie gesagt, wir werden in den kommenden Monaten mal sehen, wie dieser Krimi weitergeht, ob wir in den westlichen Medien plötzlich massive Propaganda gegen den indischen Präsidenten Modi erwarten können, die dann natürlich auch von der westlichen Wertegemeinschaft generalstabsmäßig gesteuert sein könnte. Und wir sehen, die Muster werden von Tag zu Tag klarer. Vor allem sind diese Zusammenhänge in den freien Medien längst angekommen, werden auch, wie man ja auch hier sieht, ganz offen diskutiert, während die abhängige Hofpresse offenbar das veröffentlicht, was man ihr diktiert, oder, um den Bogen zum Anfang dieser Sendung zu spannen, sich dann direkt in Berlin briefen lassen bei Veranstaltungen, für die sie sich noch bezahlen lassen. Ihr Lieben, wir sind ein bisschen länger geworden. Das war auch nötig, weil wir sind, es sei noch mal wiederholt, am Freitag nicht hier mit unserem Podcast, sondern wir werden uns ins Geschehen des Kongresses stürzen, freuen uns auf euch alle, die ihr dabei seid, und wir wünschen euch allen einen guten Rest der Woche. Bleibt stark, bleibt vor allem in der inneren Balance. Und wir hören uns zum Abendgebet, das es übrigens am Freitag dann auch nicht gibt. Aber ich mache morgen eins.
Und der nächste richtige reguläre Podcast wird dann wieder am Montag sein.
Wie gut, dass du es nochmal sagst.
So bin ich. Und jetzt gibt's einen Kaffee.
Hätte ich nie gedacht.
Ich auch nicht. Meine Überraschung heute.
Wie geht das bei dir immer wieder? Du pfeifst und sprichst.
Ja. Und darfst nicht vergessen, Gitarre spielen.
Unglaublich.